wir wollen in die Dogmatik gehen und uns da mit dieser Frage hier beschäftigen. Sollte man die Dreieinigkeit glauben? Sollte man die Dreieinigkeit glauben? Und ihr könnt euch schon vorstellen, wo ich das Heft her habe. Da braucht ihr nur die Rückseite, zu sehen. Dann könnt ihr ungefähr an der Farbgebung erkennen. Ja, dann kann man an der Farbgebung gleich erkennen, wo ich das Heft her habe. Ja, Treffer, ganz genau. Ist also nicht so schwierig. Ja, nach vorne würde man es noch nicht gleich sehen, ne? Aber hinten ist es relativ eindeutig. Also, sollte man an die Dreieinigkeit glauben, beziehungsweise, wenn ihr das Thema gesehen habt, der eine und der dreieine Gott, dann dürft ihr davon ausgehen, dass ich sehr wohl daran glaube und dass ich auch meine und euch das auch versuchen werde nahezubringen, dass das der Glaube an den dreieinen Gott zu den Säulen des christlichen Glaubens gehört und dass man darauf nicht verzichten kann. Deswegen werden wir trotzdem nicht, da braucht ihr keine Angst zu haben, jetzt in irgendwelche lateinischen und griechischen Wortspielereien über Persona und Substantia und so weiter einsteigen. Denn ein Gutteil dieser Dinge, die mit der Lehre von der Dreieinigkeit zu tun haben, sind Spekulationen und die Versuche griechisch geschulter Philosophen, die Christen geworden waren, die Sache irgendwie tiefer zu fassen. Deswegen hat die Trinitätslehre, also Trinität ist, heißt nichts anderes als Dreieinigkeit, oder in der römisch-katholischen Kirche wird das Wort Dreifaltigkeit benutzt, aber alles meint im Großen und Ganzen das Gleiche, da müssen wir jetzt keine Unterschiede suchen. Deswegen wird der Trinitätslehre immer wieder vorgeworfen, sie sei doch eine philosophische Spekulation, die eben von griechischen Philosophen und sei da irgendwie ins Christentum reingekommen und eigentlich sei das gar nichts Christliches und wir sollten das auch nicht glauben. Das ist die eine Seite und daneben haben wir noch ein paar andere Seiten, nämlich welche, mit denen wir uns direkt beschäftigen müssen, nämlich mit der Frage, an wie viele Götter glauben wir denn? Also ich glaube, wenn wir von Gott dem Vater reden, dann ist die Sache noch einigermaßen unumstritten, da könnten wir uns noch einig sein. Ja? Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus.
Da sind wir uns, wenn es darum geht, glauben wir an diesen Gott, da sind wir uns wahrscheinlich noch ziemlich einig. Aber dann kommt der nächste Schritt, nämlich die Frage, ja und wie ist das mit Jesus? Wer ist dann eigentlich Jesus? Ist Jesus jetzt auch ein Gott? Oder ist er ein göttlich angepinselter Mensch? Entschuldigt, wenn ich so Wörter benutze, aber die gibt es durchaus. Oder ist er einfach ein Prophet? So sagen das die Moslems. Ne? Mohammed ist der Höchste, der Letzte, der größte Prophet, aber natürlich Jesus war auch ein großer Prophet und davor hat es noch andere gegeben. Und so ist Jesus ein Prophet. Aber der Sohn Gottes oder gar Gott selber? Und da merkt ihr, da kommen wir sehr schnell in die Frage, ja, wer ist dann Jesus für uns? Und in dem Moment, wo wir dann vielleicht dahin gehen zu sagen, naja, wenn Jesus, nehmen wir mal an, er ist einfach ein Mensch wie alle anderen auch oder vielleicht ein Mensch mit einer ganz besonderen Verbindung zu Gott. Das ist ungefähr die Lehre, ich sag mal, die Hauptlehre, die in der evangelischen Theologie im Moment gang und gäbe ist. Ja, also, dass man sagt, Jesus war ein Mensch mit einer besonderen Beziehung zu Gott. Ja, dann kriegen wir auch Probleme, oder? Dann kriegen wir auch dann Probleme, wenn wir nämlich sagen, ich glaube an Jesus. Oder wenn wir dann anfangen, zu Jesus zu beten. Denn das könnten wir dann eigentlich alles nicht mehr tun. Sollten es besser nicht mehr tun. Und vielleicht fällt euch das schon mal auf, dass hier oder da auch manche fromme Leute dann nur noch zu dem guten Gott beten. Guter Gott, sei mit uns. Oder so ähnlich. Und dass da von Jesus oder so nicht mehr die Rede ist, weil die das schon im Kopf haben. Also Jesus ist ein Mensch mit einer besonderen Beziehung zu Gott. Und dann hat das natürlich alles Folgen. Aber wenn das so ist, wie ich mal davon ausgehe, ihr es auch glaubt, dass Jesus Sohn Gottes und selber der Mensch gewordene Gott ist, da haben wir dann zwei Götter. Ja, man sagt so einfach, nee, ne? Aber wenn da Gott der Vater ist und da Gott der Sohn und die zwei doch ganz eindeutig voneinander unterschieden sind, so dass Jesus zu Gott dem Vater beten kann, der betet ja nicht zu sich selber, dann müssen es also zwei sein. Also haben wir zwei Götter. Das ist also gar keine Frage, oder?
Naja, also ich erkläre es Kindern halt immer so, dass die Wasser halt mit den drei Aggregatzuständen sozusagen. Also dass halt Gott sozusagen das Wasser ist, ja. Und also der Heilige Geist ist, weiß ich nicht, zum Beispiel das gasförmige Wasser. Und dann Gott ist eben das normale Wasser und Jesus ist das Eis, meinetwegen. Und es ist alles, also es ist halt alles Wasser. Irgendwie ist alles gleich, aber es ist trotzdem, es hat halt unterschiedliche Formen oder Funktionen.
Das ist eine Irrlehre, die Christen also verworfen
halt,
haben.
Also es ist halt aber schwierig, also zu erklären.
Ja, ich wollte nur sagen, das, was du uns jetzt erklärt hast, das ist eine Irrlehre. Also ich greife dich nicht persönlich an, aber das ist, ist eine Irrlehre, die Christen halt verworfen hat. Sie trägt übrigens den Namen Modalismus. Müsst ihr dir nicht merken. Aber das Wort Mode klingt noch da drin an. Ne? Also das Wort Mode kommt noch da drin vor. Mode in Form von, also unterschiedliche Formen. Da sagt man, da ist nur der eine Gott, der halt mal als Vater und mal als Sohn und mal als Heiliger Geist erscheint. Ne? Also nee, so mal gefroren und mal flüssig.
Aber ich weiß.
Aber das ist tatsächlich ein Problem dieses Bildes, dass das nicht direkt das widerspiegelt, was die Christen unter Dreieinigkeit verstehen. Genau, also ihr könnt das dann nachschauen. Ich habe das, was ich sage, steht alles auch in diesem Skript drin. Nur werde ich mich nicht so ganz genau jetzt in der Reihenfolge daran halten. Ich habe den aber am Schluss erwähnt, den Modalismus. Aber das ist ja, wäre ja eine Lösung, ja? Diese Lösung hat es in anderer Form auch gegeben, ne? Also auch schon bei frühen Christen, die haben gesagt, naja, Gott ist die Sonne. Und Jesus, das sind die Strahlen von der Sonne. Und der Heilige Geist, das ist dann die Wärme, die wir spüren. Ne? Das ist ja auch ein schönes Bild, ist aber auch Modalismus. Ja? Also Modalismus meint, da ist nur der eine Gott, also das ist immer nur die eine Sonne. Und mal spüre ich halt was und mal sehe ich die Lichtstrahlen. Und da gibt es eben den eigentlichen Ursprung. Die Christen haben lange darum gerungen und sich gefragt, ja, wie passt denn das zusammen? Haben wir jetzt zwei Götter oder haben wir vielleicht sogar drei Götter, wenn man den Heiligen Geist noch dazu nimmt? In der Diskussion kam übrigens der Heilige Geist tatsächlich erst später dazu. Erst ging es um die Frage, jedenfalls bei den Christen, wie hängt das eigentlich mit Gott und Jesus zusammen? Wenn Jesus doch Mensch und Gott zugleich ist und damit ja auch Gott ist, ja, haben wir dann plötzlich zwei Götter? Wie ist dann das Verhältnis von Vater und Sohn zu verstehen? Und warum ich so darüber rede, ist, damit ihr merkt, wie entstehen eigentlich Lehren in der Christenheit. Vor kurzem hat mir ein Professor, Doktor der Theologie, so ein Manuskript zugeschickt. Ich sollte das mal Korrektur lesen und dann lese ich Korrekturen, dann finde ich so einen Abschnitt, wo er versucht zu beschreiben, wie eine christliche Lehre entsteht. Und wahrscheinlich entstehen christliche Lehren bei euch auch so, oder? Da setzen sich also ein paar kluge Leute zusammen. Hier in der Gemeinde heißen die GL, habe ich schon gehört, also abgekürzt. GL steht für Gemeindeleitung. D die schlagen ihre Bibel auf und sammeln alle Stellen und formen dann irgendwie aus diesen Stellen eine Lehre und sagen, das glauben wir. Und wenn sie dann genug Lehren geformt haben, dann gründen sie eine Gemeinde. Oder so ähnlich. Nur, wenn man in die Wirklichkeit hineinschaut, dann muss man sagen, eigentlich so gut wie keine einzige christliche Lehre, außer ein paar Irrlehren, ist auf diese Art und Weise entstanden. Christliche Lehren entstehen gar nicht so, dass man da am grünen Tisch sitzt und sich dann was überlegt und dann Bibelstellen zusammenklauft und dann irgendwie was formuliert daraus und dann sagt, wir glauben jetzt an die Trinität. So ist die Wirklichkeit gar nicht. Denn der christliche Glaube ist eigentlich kein Glaube, das Lehrgebäude im Ursprung hat. Sondern was ist der Ursprung des christlichen Glaubens? Christus. Und Gott natürlich, ist richtig. Christus und der Glaube an ihn, das Leben mit Christus. Das ist der Ursprung. Nachfolge heißt das deswegen auch. Wir leben, wir gehen mit Christus. Und die 12 Leute da, die Fischer, die Jesus sich ausgesucht hat, die hat er sich ja nicht deswegen ausgesucht, weil das so hoch intelligente Theologen waren, die also jetzt ganz super tolle christliche Lehren bilden könnten. Sondern er hat sie sich ausgesucht, das waren Menschen, die mit ihm gegangen sind und an ihn geglaubt haben. Das ist der eigentliche Grund. Also deswegen bekehre ich mich auch nicht zu irgendeinem Buch. Moment, hier habe ich es hingelegt. Das ist ein Band der Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche. Ja? Ich bekehre mich nicht zu diesen Bekenntnisschriften, in der also die Lehren der evangelischen Kirchen gesammelt und aufgeschrieben sind. Also da ist das apostolische Glaubensbekenntnis, aus dem wir was zitiert haben, drin, wie die Augsburger Konfession und vieles andere mehr.
Also ganz einfach, wir bekehren uns zu Jesus Christus.
Genau. Wir bekehren uns zu Jesus Christus, wir glauben an ihn. Aber bin ich deswegen gegen Lehre, also dagegen, dass wir bestimmte Einsichten formulieren? Nein, sondern wir merken im Leben mit Jesus, auf dem Weg des Glaubens, dass wir bestimmte Fragen und Probleme zu lösen haben. Und dann brauchen wir Lehre, wir brauchen Lehrentscheidungen und die müssen wir dann irgendwie treffen. Also es gibt ein schönes Beispiel, das findet man selber in der Bibel. Nämlich wenn man in der Apostelgeschichte guckt, als die ersten Nichtjuden sich bekehrt haben und anfingen an Jesus zu glauben. Da entstand ein Problem. Das hat sich nämlich niemand so richtig darüber freuen können. Der Petrus nicht, der also da im Haus des Cornelius das alles miterlebt hat. Der hat gesagt, ich weiß auch nicht genau, warum ich hier bin. Also ein ganz toller Missionar, der Petrus da. Also ist wirklich super gemacht. Und hat gesagt, ich weiß zwar nicht, was ich hier eigentlich soll. Und ich will euch nur sagen, eigentlich hat mir mein Gott verboten, hier überhaupt in dieses Haus reinzugehen. Aber ausnahmsweise hat er es mir jetzt doch erlaubt, dass ich hier mit euch sein kann. Und sagt mir mal, was soll ich hier überhaupt? Und dann sagen die mir, ja, du hast doch die Botschaft. Der Engel hat doch gesagt, du würdest die Botschaft bringen und dann erzählt er endlich von Jesus und die kommen zum Glauben. Aber dann entsteht ein Riesenproblem. Ja, was machen wir jetzt mit denen, die keine Juden sind? Gehören die eigentlich so richtig zur christlichen Gemeinde? Die Aposteltagen, Apostelgeschichte 15, könnt ihr das alles nachlesen. Und sie machen sich Gedanken darüber. Ja, warum machen die sich Gedanken? Offenbar hat Jesus ihnen gar nichts dazu gesagt, ne? Ich meine, wenn Jesus jetzt ganz klar gesagt hätte, also ich sende euch nach Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Welt. Das hat er ja gesagt. Ne? Aber wenn dann die Leute von den Enden der Welt zum Glauben kommen, dann gilt das und das. Ja, Jesus hat ihnen nichts gesagt. Und sie mussten darüber beraten. Was machen wir denn jetzt mit denen? Müssen wir die erst alle zu Juden machen? Also da müssen sie beschnitten werden und so weiter. Und wie sollen die dann mit den Gesetzen des Mose umgehen und so weiter und so weiter. Die hatten keine Ahnung. Jesus hat ihnen nichts darüber gesagt. Und da haben sie sich zusammengesetzt und dann haben sie das, was Jesus ihnen gesagt hatte, das, was sie aus dem Alten Testament kannten, mit dieser Situation zusammengebracht und haben eine Lehrentscheidung getroffen. Und diese Lehrentscheidung hieß, ihr Männer, ihr braucht euch nicht beschneiden zu lassen. Also ich nehme mal an, die meisten von euch sind keine Juden. Ihr braucht euch nicht beschneiden zu lassen, müsst keine Juden werden. Und ihr müsst euch nicht an die Reinheitsgesetze halten. Es gibt nur ein paar Dinge, die tut ihr bitte um der Gemeinschaft mit den Juden willen, weil die sind für die Juden so abscheulich, dass ihr da bitte darauf achtet. Ja? Also da seht ihr, da entsteht eine Lehre. Und so ist ein Großteil christlicher Lehre entstanden. Und es steht zum Teil bis heute. Ja? Wir haben Herausforderungen und wir müssen Antwort geben. Jesus hat offensichtlich nicht ausdrücklich gelehrt darüber, wie wir jetzt die Sache, das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist beschreiben sollen. Darüber hat er nichts ausdrücklich gelehrt. Sonst hätten wir das irgendwo stehen, ja? Aber du kannst deine ganze Bibel nachschlagen und du wirst nichts finden, keinen Abschnitt bei Paulus, sollten wir ja danach suchen, ne? 1. Korinther 24, ne? Die Lehre über die Dreieinigkeit. Ne, habe ich jetzt dazu geschrieben, nein. Ne, wir werden die da nicht finden. Und dann ist die Frage, ja, ist sie deswegen dann unbiblisch? Ja, ne? Das steht ja da nicht drin. Aber dann steht noch vieles andere nicht in der Bibel. Wenn ihr morgen Gottesdienst feiert, dann tut ihr auch was Unbiblisches. Weil das meiste, was ihr da tut, davon steht nichts in der Bibel. Was übrigens dazu führt, dass diese Anhänger dieses Glaubens sagen, wir feiern keine Gottesdienste. Wir machen nur Lehrstunden. Also wir machen immer nur Bibelschule. Die feiern keine Gottesdienste. Auch wenn die sich am Sonntag treffen, es gibt keinen Gottesdienst, gibt es immer nur Bibelschule. Steht ja auch nicht in der Bibel. Geburtstage stehen auch nicht in der Bibel. Und Weihnachten, Feier steht auch nicht in der Bibel. Ist alles unbiblisch. Ne? Also ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Ja? Wenn wir uns mit diesem Thema Trinität beschäftigen, dann haben wir es damit zu tun, mit einer Herausforderung, nämlich, dass wir für uns, aber auch für unsere Umwelt sagen wollen, wie ist eigentlich das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist? Denn irgendeine Antwort müssen wir geben. Die Zeugen Jehovas sagen uns hier die Lehre, dass Jesus Gott ist, das ist Gotteslästerung. Wir rauben damit dem wahren Gott die Ehre, wenn wir Jesus auch als Gott ansehen. Und wenn wir dann noch mit der Trinität kommen, dann sagen sie, das ist also etwas ganz Gräuliches und ihr werdet euch alle davor vor Gott verantworten müssen, wenn ihr sowas glaubt. Wir könnten natürlich umgekehrt sagen, und wenn wir Jesus die Ehre rauben, indem wir ihn zu einem besonderen Menschen machen, die Zeugen Jehovas gehen übrigens noch eine Stufe höher als die breite evangelische Theologie, die sagen, also Jesus ist ein besonderes Geschöpf Gottes, eher so wie ein Engel, aber noch eine Stufe höher. Also ein Engel höherer Ordnung, könnte man sagen, aber ein geschaffenes Wesen. So versuchen die Zeugen Jehovas sich das zu machen. Aber dann würden wir dann sagen, wenn Jesus aber der ist, den wir anbeten und in dem wir auch den Vater anbeten, dann würden wir ihm nicht die Ehre geben, die ihm zusteht und damit dem wahren Gott auch nicht die Ehre geben, die ihm zusteht, wenn wir Jesus eben zu einem Engel oder zu einem Menschen oder zu sonst irgendwas machen. Insofern sind wir auch da herausgefordert. Für uns in der Begegnung mit anderen. Moslems sagen uns auch, das ist unmöglich. Gott kann keinen Sohn haben. Das geht alles nicht. Ihr seht, Moment, hier habe ich meinen Zettel. Ihr seht, dass wie eine Trinitätslehre zustande gekommen ist, nicht so, dass man sich an den grünen Tisch setzt. Noch eine Vorrede, die dazu gehört. Die Zeugen Jehovas sagen, naja, diese Trinitätslehre, die muss man schon deswegen ablehnen, weil die ist ja nicht plausibel, die kann man ja nicht verstehen. Bei mir ist jetzt kürzlich jemand aus der Gemeinde weggegangen, der in einer Bibelstunde regelmäßig war und der gesagt hat, also ich komme nicht mehr, ich gehe jetzt zu den Zeugen Jehovas. Denn bei dir, Thomas, da ist es so, da kriege ich nicht die klaren Antworten, die ich erwarte. Die Zeugen Jehovas, die sagen mir ganz klar, so ist es und nicht anders. Wenn ich dich frage, darf man Geburtstage feiern? Dann sagst du, wenn du es richtig machst, ja. Grundsätzlich ist die Bibel nicht dagegen. Es könnte natürlich Arten von Geburtstagsfeiern geben, die durchaus gegen Gottes Willen sind. Aber in der Bibel steht nicht, Geburtstag feiern ist unbiblisch. Die Zeugen Jehovas haben eine klare Antwort. Geburtstag feiern steht nicht in der Bibel. Geburtstage haben nur die römischen Kaiser gefeiert und deswegen ist das unchristlich und das dürft ihr nicht machen. So ist das auch bei der Lehre von dem Wesen Gottes. Ich muss sagen, ich kann Gott nicht begreifen. Ich kann ihn nicht wirklich beschreiben und mir vorstellen. Das kann ich nicht. Ich kann mir noch nicht mal die Lehre von der Dreieinheit Gottes vorstellen. Dass da Vater, Sohn und Heiliger Geist gleiches Wesen, eigene Personen sind und doch nur einer sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da sagen die Zeugen Jehovas, naja dann, wenn du schon eine Lehre hast, die du dir nicht mal vorstellen kannst, die du gar nicht richtig begreifen kannst, die kann ja gar nicht richtig sein, oder? Muss dann schon was Einfaches und Klares sein. Und dann ist es bei denen ganz einfach. Also wir haben Gott Jehova und Jesus diesen hohen Engel und der Heilige Geist, das ist die Kraft, der Strom aus der Steckdose. Also das ist die Kraft Gottes, die er eben irgendwie extra zuteilt. Und damit gibt es eine klare Antwort. Wie gesagt, ich musste mich damit abfinden, dass dann jemand sagt, da gehe ich lieber dahin, wo ich eine klare, einfache Antwort kriege. Wir stehen also, wenn wir über Gott sprechen, und das habt ihr ja selber schon gemerkt, auch in dem, ich will nicht sagen Dilemma, sondern das ist etwas, was zu unserer Anbetung dazugehört, zu unserer Anbetung Gottes, dass wir Gott nicht verstehen, dass wir ihn uns nicht vorstellen können, ja, dass die Bibel uns sogar ausdrücklich verbietet, uns Gott vorzustellen. Die Juden, oder sagen wir mal, ein Großteil der jüdischen Theologie, zieht einen den Schluss daraus, dass sie sagen, den Allmächtigen kann man nicht begreifen. Also werden wir uns auch darüber gar keine Gedanken machen. Wir tun einfach, was er sagt. Also wir halten uns nur an die Gebote, sein Wesen. Darüber kann man sowieso nichts Richtiges sagen, das lassen wir beiseite. Wäre das ein Weg für uns? Nein, das geht gar nicht. Wie sagt der Apostel Petrus? Er sagt, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Ja, über die Christen, die Jesus lieben. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Ja, wen liebt ihr denn? Liebt ihr Jesus?
Ja.
Ja. Und wenn ihr Jesus liebt, dann müsst ihr doch irgendjemanden lieben. Also, man kann doch nicht jemanden lieben oder... Jetzt wollte ich gerade fragen, liebt ihr den Kaiser von China? Ihr könnt ja nicht jemanden lieben, den ihr gar nicht kennt. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Also Jesus zu lieben, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele mit allen Kräften, das kann man nur, wenn man ihn auch kennt, wenn man seine Person kennt. Sonst geht es gar nicht. Es gibt keine andere Liebe, jedenfalls was die Bibel uns über Liebe lehrt. Also, jetzt sind wir in der Situation, wir können Gott uns nicht vorstellen, wir können auch über das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist schon einiges sagen, aber es gibt trotzdem nichts Vorstellbares und nichts so schön Bildliches wie die Sache hier mit dem Wasser und dem Eis und so, oder mit der Sonne und den Strahlen. Sowas Schönes haben wir alle nicht, wir haben nichts Vorstellbares. Und doch können wir Aussagen machen, müssen auch Aussagen machen und uns, ja, unser Gott, unser Herr Jesus Christus muss uns nahe kommen mit Wort. Und da möchte ich euch eine Unterscheidung, die ich bei C.S. Lewis gelernt habe, weitergeben. Sie steht da auch auf eurem Zettel. Eine Unterscheidung zwischen dem, dass wir sagen, wir können uns Gott nicht vorstellen, aber wir können uns ihn denken. Wir können uns auch den Himmel nicht vorstellen, aber wir können sehr wohl denken. Denken erfordert keine Vorstellung von Gott. Sondern wenn ich eine bestimmte Aussage mache über Gott, dann muss ich mir nichts vorstellen. Ich kann aber doch etwas über ihn sagen. Ich kann sagen, er ist barmherzig. Und ich kann lernen aus seinem Handeln in der Geschichte, so wie es mir in der Bibel aufgezeichnet ist, was das heißt, dass er barmherzig ist.
Stelle ich mir damit wiederum nicht etwas vor?
Nein.
Weil das Wort Barmherzigkeit, da lege ich keine Bedeutung rein.
Das Wort Barmherzigkeit hat eine Bedeutung. Aber die Frage ist, ist das eine Bedeutung, die du dir vorstellst? Kannst du dir Barmherzigkeit vorstellen?
Nur in den Bildern, die, wie was Barmherzigkeit für mich bedeutet. Ich denke in Bildern. Und ich denke, wenn wir Eigenschaften formulieren, dann beschreiben wir Bilder, weil die Barmherzigkeit in sich ist ja ein Beschreiben einer Handlung, einer Eigenschaft. Wenn jemand barmherzig ist, dann nehme ich eine Kurzform, ich könnte auch sagen, was er getan hat, indem ich den Samariter zum Beispiel beschreibe, was er getan hat. Aber ich mache es kurz und sage Barmherzigkeit und dann kann ich jemand erklären und sagen, was er getan hat und das ist Überschrift Barmherzigkeit. Damit habe ich das Wort definiert und bringe es rüber. Aber damit habe ich eine Vorstellung und in dem Moment, wo der andere dann das Wort Barmherzigkeit benutzt, und ich gehe davon aus, er benutzt jetzt meine Bedeutung des Wortes, dann transportiert er ein Bild der Barmherzigkeit. Und damit transportieren wir mit Eigenschaften Bilder. Weil wenn ich sage, er ist gut, ist die Frage, was ist gut? Dann müsste ich die dahinter fragen, welche Bedeutung hat er? Und damit sind wir eigentlich nur in einer Welt der Bilder und beschreibenden Eigenschaften. Und wenn ich Gott als barmherzig beschreibe, dann beschreibe ich eine Eigenschaft Gottes, ein Teil seines gesamten Wesens, wobei ich mir die Gesamtheit seines Wesens ja eh nicht vorstellen kann, aber einen Teil und in Form von Bildern. Und dann stelle ich mir Gott als ein Bild in Form seiner Handlung vor. Nicht als Person, aber sein Wesen, seine Eigenschaft.
Ja, okay, ich kann dir folgen. Ich würde sagen, dass du mit deiner, Beschreibung sehr schnell an Grenzen stößt. Nämlich deine Versuche, das mit Bildern zu fassen, die werden sehr schnell an Grenzen stoßen, weil die immer vieldeutig sind und du da merkst, das reicht nicht aus. Man muss mehr denken und sagen können, als es bildlich gibt. Das heißt, auch eine Geschichte und ein Handeln Gottes, der sich etwa den Jakob annimmt, obwohl der voll daneben war, genau, das passt gut, der ihn zum Stammvater seines auserwählten Volkes macht. Das ist eine Handlung, an der mir die Barmherzigkeit Gottes deutlich wird. Und trotzdem reicht das nicht als Bild und auch nicht eine gewisse Menge von Bildern, sondern da ist noch mehr dahinter. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das ausreichen würde, zu sagen, wir machen uns dann doch irgendwie eine bildliche Vorstellung. Sondern ich glaube, es gibt sehr wohl ein wörtliches, also ein wortgebundenes Nachdenken über Gott. Wir reden auch von ihm. Wir werden vielleicht auch jeder für sich bei Barmherzigkeit oder bei das mit bestimmten Geschichten verbinden. Aber doch ist die Summe des Ganzen, nämlich das, wie uns die Bibel den barmherzigen Gott schildert, viel mehr als einzelne Bilder oder einzelne Vorstellungen. Und noch darüber hinaus. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es das...
Dann ein Bilderband, dann komme ich auch an die Grenzen, weil mehr Bibel habe ich nicht und dann bin ich ja beschränkt. Aber ich denke, dass Gott sich auch sehr stark in Bildern vorstellt. Ich spreche zum Beispiel den Anthropomorphismus an. Wenn dann Gott sich selber darstellt als etwas und sich selber beschreibt in Form von Bildern, damit wir es überhaupt begreifen und erfahren können, dann denke ich, sind wir wieder mal in die Bilder hineingeführt, aber jetzt von Gott selbst. Ja. Das ist dann, glaube ich, auch von Gott gewollt.
Gut, da sage ich dir gleich, weil ich das hier auf meinem Zettel habe. Ich meine, dass wir nicht anthropomorph von Gott reden, Also Anthropomorphismus, ich weiß nicht, wer das Wort nicht kennt, macht nichts. Das ist die Idee, dass wir sagen, und jetzt kommen wir gleich wieder zur Dreieinigkeit, aha, also wir haben doch Vater und Sohn. Also ich bin ein Vater und ich habe einen Sohn. Und ich bin auch ein Sohn und ich habe auch einen Vater. Also übertragen wir dieses menschliche Verhältnis von Vater und Sohn auf Gott und sagen, ja, so ist Gott Vater und Sohn, wie ich auch Vater bin und einen Sohn habe oder Sohn bin und einen Vater habe. Das wäre die Richtung Anthropomorphismus, also Anthropos ist der Mensch und Morphos die Form oder die Gestalt, also von der menschlichen Gestalt, von dem menschlichen Erleben schließe ich auf Gott. Ich bin aber der Überzeugung, dass diese Herangehensweise oder diese Deutung auch der biblischen Rede falsch ist. Es ist gerade umgekehrt. Es ist gerade umgekehrt. Der Apostel Paulus sagt mal im Epheserbrief, Gott ist der Vater, von dem alle Vaterschaft ihren Namen hat. Epheserbrief, Kapitel 1 oder 2, jetzt will ich mich nicht streiten, habe ich gerade nicht im Kopf, aber könnt ihr nochmal nachschlagen. Also, der Ursprung von Vaterschaft und Sohnschaft liegt in Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat diese Wirklichkeit, diese ewige Wirklichkeit, die hat er abgebildet in unsere Welt hinein und das Bild in unsere Verhältnisse hineingeschaffen. Also nicht ich übertrage etwa den Vaterbegriff auf Gott, das wird ja uns auch von der Religionskritik vorgeworfen, naja, ihr überhöht euren eigenen Vater bis dahin, dass dann Gott der Vater ist, nein, es ist umgekehrt, die eigentliche Vaterschaft ist Gottes Vaterschaft, das eigentliche Verhältnis Vater-Sohn ist seins und er hat es nur abgebildet in diese Welt hinein. Und da sind wir genau bei dem Punkt, ich finde es spannend mit dir zu diskutieren, ich gucke nur gleichzeitig auf die Uhr.
Ich würde sagen, der Anthropomorphismus begrenzt sich aber nicht in der Begriffsformulierung der Vater-Eigenschaft auf Ertrag auf uns oder in welche Wirkung so halt, sondern ich kenne auch den Begriff dahingehend in der Verwendung, dass da Gott hält seine Hände über uns. Und dann frage ich mich, aha, wie viele Hände hat er denn? Ja. Wenn er seine Hände über mich hält, dann bin ich noch ein bisschen dumm da, weil Gott hat ja vielleicht nur zwei Hände oder mehr Hände. Und damit wird auch ein Bild letztendlich an die Grenzen geführt und Gott gebraucht etwas in seiner Formulierung, um sich darzustellen, so wie wir es vielleicht machen würden. Oder eine versammelt sein Volk, wie eine Hände unterwerfen, und da frage ich mich, ist er jetzt eine Hände? Also man muss auch da aufpassen, ich denke mal, dass ich Gott mit menschlichen Eigenschaften sehe, gebraucht Gott auch sehr häufig, damit ich mir überhaupt was Gedanken auf die Reihe bringen kann. Also die sich irgendwann vorstellen.
Ja, ja. Und ich versuche gerade, das ist schön deine Beispiele, ich versuche gerade deutlich zu machen, dass es umgekehrt ist. Also Gott hat Hände. Ganz klar. Gott hat Hände. Das steht in der Bibel. Allerdings ist Gott Geist und hat keinen Körper und seine Hände sehen nicht unbedingt so aus wie meine Hände. Ah, Gott hat Hände, das ist gar keine Frage. Und er hat das hineingeschaffen in diese Welt, indem er uns Hände geschaffen hat. Ich sage nicht, dass seine Hände so aussehen wie meine, dass sie überhaupt irgendwie aussehen. Gott hat Hände, aber das ist zugleich eine geistige Größe, also er ist Geist. Deswegen stelle ich mir seine Hände nicht vor. Ich darf sie mir auch nicht vorstellen. Ich darf auch nicht sagen, Gottes Hände sehen so aus und wenn er seine Hände über mich hält, dann sieht das so ungefähr aus. Natürlich ein bisschen größer. Das ist Quark. Sondern Gott hat Hände und das, was ich mit meinen Händen machen kann, das kann ich deswegen machen, weil er die Wirklichkeit seiner Hände in meine Hände hineingeschaffen hat und ein Abbild geschaffen hat. Das lehrt uns die Bibel von Anfang an. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes. Was nicht heißt, dass wir so aussehen wie Gott. Aber dass Gott hineingeschaffen hat, sein Wesen in unsere menschlichen Verhältnisse. Deswegen heißt Jesus auch der einzig geborene Sohn Gottes. Ja, wenn es um das Verhältnis von Gott und Jesus geht. Jesus ist der einzig geborene Sohn Gottes. Ja, die Zeugen Jehovas sagen, wie ist denn das mit Geburt gezeugt? Ist doch ganz klar, ne? Als ich meinen Sohn gezeugt habe, da war ich also dann der Vater und dann zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt habe ich ihn gezeugt. Also mein Samen hat sich vereinigt mit einer Eizelle bei meiner Frau und dann war der Zeugungsakt vollzogen. Ja, also Aufklärungsunterricht ist erst in praktischer Theologie, nein. und dann sagen sie, naja, ist ja ganz klar und deswegen ist Jesus zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Vater gezeugt worden. Sie verraten uns dann nicht mehr, wer dann die Mutter war und so, wie sie sich das dann alles vorstellen wollen. Und wie er dann geboren wurde oder sowas, das verraten sie uns dann nicht mehr, wie das von Ewigkeit gegangen sei. Aber ich glaube auch, dass das Unsinn ist, so zu denken. Sondern wenn Jesus der einzig Geborene und der von Gott Gezeugte heißt, dann ist dieses Geheimnis, nämlich von Geburt und Zeugung, das, was das Ursprüngliche ist. Und Gott hat das in abgespeckter Form, in einer Form, was damit anfangen kann, in unsere Verhältnisse hineingeschaffen. Deswegen hat er uns als Familienwesen geschaffen. Er hat uns ja auch wie die Schildkröten machen können, ne? Wo dann die Männchen ihren Samen irgendwo ins Meer abgeben und die Weibchen den irgendwie aufsammeln und dann die Eier am Strand legen, aber schnell abhauen, ehe die Kinder da rausschlüpfen und dann, ja, und die kommen dann auch irgendwie zurecht und wer weiß, die lernen sich vielleicht nie kennen. Gott hat ja viele Dinge in die Schöpfung hineingeschaffen, aber er hat gesagt, bitte guckt an die richtige Stelle, guckt nicht zu den Wasserschildkröten, sondern seht, ich habe versucht, euch zu sammeln, wie die Henne ihre Küklein. Also da ist ein Bild, da ist etwas, wo ihr sehen könnt, da habe ich etwas hineingebildet, was meinem Wesen oder meinem Handeln und Wesenshandeln entspricht. So hilft uns die Schöpfung Gottes zu schließen auf den Schöpfer, ohne dass wir, und davor werden wir ja ganz streng gewarnt, die Gebote habt ihr ja gelernt, sogar zweimal, im zweiten Buch Mose und im fünften Buch Mose, ohne dass wir uns ein Bild machen dürfen von Gott. Du sollst dir kein Bildnis oder irgendein Gleichnis machen. Ja? Wir sagen, es ist umgekehrt, Gott hat umgekehrt gehandelt. Wir schaffen uns also auch kein Gottesbild, sondern wir wollen Gott anbeten, wir wollen ihn lieben. Dazu sollen wir ihn kennen. Aber kennen erfordert nicht, dass wir es uns vorstellen können. Es ist nicht unbedingt notwendig.
Ja, es ist ja offenbar geworden durch die Heilige Schrift.
Ja, ganz genau. Und da liegt auch ein Riesengeheimnis in der Heiligen Schrift, dass nämlich die Heilige Schrift an keiner Stelle irgendeine Beschreibung von Gott gibt und uns doch Gott beschreibt. Aber nicht einfach in einer Beschreibung, sondern in dem Zusammenhang, wie Gott handelt, wie er antwortet, welche Gebote er gibt, wie er selber Mensch wird und wir in dem Ganzen Gott kennenlernen. Das ist ein großes Geheimnis, dass er das tut.
So, in dem Moment, wo ich die Bibel aufschlage, lerne ich ihn kennen, weil er dann in den Augenblick zu mir aus Heiligen Schrift mich darauf anspricht.
Ja, ganz genau. Jetzt, wir wollen noch ein Schrittchen machen. Ich sehe, ich werde Probleme haben, die Zeit wieder rauszuholen. Wir wollen ein Schrittchen machen und jetzt die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes uns genauer anschauen. Und zwar, indem wir einfach mal ein bisschen an der Bibel lang gehen und sehen, wenn wir also von diesem Problem herkommen, ja, was sagt denn die Heilige Schrift, wenn wir jetzt nach einer Antwort suchen? Sagt sie uns was dazu? Und sie sagt uns zuerst einmal, und da gibt es wirklich nicht nur eine, sondern ganz viele Stellen, es gibt keinen Gott außer diesem einen. Es ist nur der eine und einzige Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Er heißt zwar auch mal der Gott aller Götter, aber da ist gleich ganz deutlich, dass das nicht wirkliche Götter sind, sondern eher Mächte, eher gewaltige, unsichtbare Mächte vielleicht, aber nicht wirklich Götter. Denn da ist nur der eine Gott, der alleine angebetet werden will. Und es kann eigentlich auch nur einen wahren Gott geben. Das müsste uns schon, kann uns schon die Logik sagen, ja? Weil in dem Moment, wo es zwei gäbe, zwei unabhängige Götter, wäre keiner von ihnen mehr Gott. Denn der andere könnte ja dann dem einen ins Handwerk pfuschen, ne? Genau, das ist der Punkt, ja, wenn sie sich einig wären. Ja. Aber wir sehen ja die griechische Götterwelt oder auch die indische im Hinduismus, da sehen wir ganz viele Götter und im Grunde genommen ist kein einziger Gott. Keiner kann tun, was er will und was er sagt, geschieht auch. Das geht gar nicht. Also von daher macht Gott ganz klar, er ist der Einzige, er ist zuverlässig und er ist von Ewigkeit her da. Er ist der eine und kein anderer. Nun hat sich dafür der Begriff Monotheismus eingeführt worden, also Mono für eins und Theismus für Glauben an Gott, also wir glauben nur an einen Gott. Nur wenn man diesen Begriff halt sehr streng philosophisch nimmt, dann ist es problematisch. Und da gab es eine ziemliche Diskussion, auch in der letzten Zeit immer wieder die sogenannte Monotheismus-Kritik, wo man dann sagt, naja, wenn du erstmal nur an einen Gott glaubst, dann wirst du intolerant. Besser ist, wir glauben alle an ganz viele Götter und jeder hat so seinen eigenen. Und dann wird keiner mehr kommen und sagen, mein Gott hat aber Recht oder ist der Oberste oder sonst irgendwie was, sondern das sollen die dann untereinander ausfechten, die Götter, und wir können uns alle vertragen. Also, da wird dann immer wieder gesagt, ist alles viel schöner, wenn wir doch Polytheisten wären. Aber ich denke, beides passt nicht, jedenfalls in diese philosophischen Begriffe, beides passt nicht zu unserem Gott und auch nicht zu unserem Glauben. Sondern wir müssen sehen, Gott ist der eine. Und er ist doch zugleich der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat. Und zwar so offenbart in einer solchen, sage ich, Selbstständigkeit, dass das uns herausfordert dazu zu fragen, wie ist denn das Verhältnis? Ich habe euch hier nur einiges aufgeschrieben, wo jetzt nirgendwo genau steht, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei sind eins. Es gab mal eine Zeit lang so einen Vers in der Bibel. Ja, das sogenannte Komma Johanneum, also im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, gab es einen Satz, da stand das drin. In meiner Schlachterstelle. Allerdings ist ganz klar, dass dieser Satz später in die Bibel eingefügt wurde. Es ist unumstritten, also dieser Satz ist später in die Bibel eingefügt worden. Es gibt keine Handschrift vor den lateinischen im, ich glaube, 13. Jahrhundert, 12. oder 13. Jahrhundert, die das enthält. Es gibt keine griechische Handschrift. Keiner der frühen Christen hat diesen Vers gekannt, sondern er ist später, als schon in lateinischer Übersetzung erst in die lateinische Bibel eingefügt worden. Das ist der erste Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 6 oder 5,5 und 6, also 5b und 6a, so ungefähr, dazwischen sitzt das. Jedenfalls, die neueren Bibeln haben das in der Regel nicht mehr, weil dieser Vers mit mit Sicherheit nicht dahin gehört. Wir brauchen aber auch diesen Vers nicht. Ich glaube, wir müssen uns keinen Bibelvers schaffen, sondern wenn wir daran entlanggehen und uns fragen, ja, wie gehen denn Vater und Sohn miteinander um? Wie gehört denn das zusammen? Und ich habe euch eine ganze Reihe Bibelstellen aufgeschrieben. Dann werden wir sehen, dass wir nur so davon reden können, dass wir sagen, ja, Jesus hat alles, was der einzig wahre Gott hat. Nehmen wir mal eine Stelle, die herausragend ist. Wie kann es sein, dass in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8, steht, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und dann lesen wir in Vers 17, dass jetzt Jesus spricht und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Also A und O, und jetzt können wir in der Offenbarung in Kapitel 21 gehen und die Sache nochmal uns betrachten. Also am Anfang und am Ende, Kapitel 21, Vers 6, da heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Und dann schauen wir in Kapitel 22, Vers 13. Jetzt spricht wieder Jesus, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir und einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Also jetzt finden wir in einem Buch, dass sowohl Gott spricht, ich bin das A und das O, Anfang und Ende, und Jesus sagt auch, ich bin das A, Anfang und Ende. Ja, wie geht das zu? Kann doch nur einer sein, oder? Es kann nur einer Anfang und Ende sein. Wenn ich also sehe, dass das Gleiche von Gott gesagt ist, dass er der ewige Richter ist und von Jesus Christus, dass er der Richter ist. Wenn ich also das Gleiche höre von Gott dem Vater, ich bin A und O, und Jesus, ich bin A und O, dann muss ich einen Schluss ziehen daraus. Ja? Entweder ich sage, es stimmt nur eins. Oder ich sage, beide erheben den Anspruch und müssen es erst noch unter sich ausmachen, wer denn dabei der Sieger bleibt. Oder ich habe nur die Möglichkeit zu sagen, es stimmt beides. Es stimmt beides. Und die beiden, Vater und Sohn, sind sich so eins, sind so der eine, dass dazwischen kein Widerspruch besteht, dass der eine A und O ist und der andere A und O ist. Ihr merkt also, wie wir denken, um dahin zu kommen. Wir schauen uns das an, was uns die Bibel vorlegt, und müssen dann Schluss ziehen. Den einen oder den anderen. Und für die Christen gab es keinen anderen Schluss, als zu sagen, Vater und Sohn sind sich ganz und gar eins. Sie sind selbstständige Personen und sie sind zugleich sich vollkommen eins. Ich habe euch eine ganze Reihe von Bibelstellen aufgeschrieben und ich würde euch eigentlich bitten, dass ihr sie einfach mal durchstudiert. Das können wir heute alles nicht machen. Und sie euch in Ruhe anguckt und merkt, wie ihr selber dazu geführt werdet, zu sagen, also Vater und Sohn, die müssen gleiche Würde haben, gleiche Macht haben. Sie müssen aber auch ganz und gar eins sein, weil sich das eine und das andere sonst ausschließen würde. Es würde nicht zusammenpassen. Wir haben natürlich in unserer Vorstellung Probleme, denn wir können uns Einheit nicht vorstellen. Ja, das, Das ist etwas, was, das geht uns total ab. Ja? Mann und Frau sind zwar angeblich eins, ne? Das steht ja in der Bibel, und das ist auch auf geheimnisvolle Weise so, aber wie eins sein funktioniert in dieser Welt, also das, was wir erleben, wir haben zwar eine Vorstellung davon, aber wir haben kein Bild davon, weil das kann man nicht erleben. Es gibt keine Einigkeit. Ja? Das funktioniert nicht.
Ich meine, mit der Vorstellung, Jesus und Gott Vater, um es mal zu differenzieren, sind eins. Damit habe ich persönlich jetzt weniger Probleme, weil Johannes 10, Vers 30 sagt er selber, ich und mein Vater sind eins. Das ist so eindeutig für meinen Punkt hinter. Ich habe mehr ein Problem, nicht, aber ein argumentatives Problem, sagen wir es mal so, in Bezug auf den Heiligen Geist, dass er ein Gott ist, das kann man ableiten. Aber wo ist das Problem der Anbetung? Weil die Argumentation, den Heiligen Geist anzubeten, wie es ja andere Gruppierungen bevorzugt machen und damit eine gleichgeordnete Stellung eingeben, dass man dann sagt, die Anbetung gehört ausschließlich Gott, aber dann kommt die Argumentation, der Heilige Geist ist ja Gott, dreieiniger Gott, damit argumentiert man wieder, dass man den Heiligen Geist anbeten soll. Wie begegne ich dieser Position, dreieinig, gleichwertig?
Gute Frage. Ich habe die Bibelstellen dazu. Aber kurze Antwort. Erstens, wir haben kein Vorbild der Anbetung des Heiligen Geistes, was allerdings nichts ausschließt. Genau. Das muss nichts ausschließen. Wir haben kein Vorbild der Anbetung des Heiligen Geistes. Deswegen ist es offensichtlich auch nicht etwas, was ich tun muss. Weil sonst müsste ich sagen, ich bräuchte entweder mindestens ein Vorbild oder ein Gebot dazu. Es kann also nicht sein, was ich tun muss. Sonst müsste die Bibel das klar sagen. Ja? Es ist offensichtlich auch nicht verboten, weil es kein deutliches Verbot gibt. Dass die Person des Heiligen Geistes und sein Verhältnis zu Gott Vater und Sohn macht deutlich, dass es möglich ist, zu beten, wie es auch in manchen alten Liedern vorkommt. Ja? Dass man zum Heiligen Geist dort mit Musik betet. Insofern ist das nicht, ich glaube, nicht verboten. Wir können das tun. Wir haben allerdings jetzt, du hast bestimmte Gruppierungen, wahrscheinlich das zweite Feld der charismatischen Bewegung angesprochen. Und da haben wir jetzt ein besonderes Problem, dass die den Heiligen Geist mehr oder weniger aus der Dreieinigkeit herausbrechen, ihn zu einem, in einer ganz bestimmten Art der Trinitätslehre, man nennt das ökonomische Trinitätslehre, sagen, naja, es gab ein Zeitalter des Vaters, ein Zeitalter des Sohnes und jetzt haben wir den Zeitalter des Heiligen Geistes. Und jetzt muss der Heilige Geist die Hauptrolle spielen und deswegen ist das höhere, bessere, erhörlichere Gebet das zum Heiligen Geist oder irgendwie sowas, dass die genau die Sache auf den Kopf stellen. Also das, was wir von der Bibel her sagen könnten, es ist nicht verboten, es ist auch nicht geboten, wir können auch zum Heiligen Geist beten. Das wird aber in der Art und Weise, wie es dort gemacht wird, geradezu gegen Gottes wahres Wesen gestellt. Ich denke, ich muss einen Punkt setzen, ne? Sonst.
Zwei übereinander?
Genau. Genau. Ich setze einen Punkt. Und damit möchte ich euch sagen: Christen haben immer wieder versucht, dieses Geheimnis zu formulieren. Etwa, ich habe euch eine trinitarische Formulierung hier draufgeschrieben, in dem sogenannten Glaubensbekenntnis des Athanasius, obwohl es nicht von Athanasius stammt, wo man versucht hat, das zu formulieren. Und ich glaube, gegen solche Versuche ist nichts einzuwenden. Sie können auch hilfreich und gut sein. Wir machen uns zugleich immer bewusst, das kann natürlich das ganze göttliche Geheimnis nicht umfassen. Genauso wie es den Christen nicht möglich war, das Verhältnis der Gottheit und der Menschheit von Jesus in Jesus genau zu bestimmen. Wo man schließlich gesagt hat, es ist unvermischt in Jesus und ungetrennt in Jesus. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott, was ja eigentlich gar nicht geht, nach unserer Prozentrechnung. So reden wir auch über das, was wir uns nicht vorstellen können, weil wir Gott anbeten wollen, weil wir ihn lieben wollen, weil wir keinen Gegensatz in Vater, Sohn und Heiligen Geist hineinbringen wollen, sondern den einen Gott lieben als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ich ermutige euch, da noch ein bisschen weiter zu studieren. Ich habe hier ja eine ganze Reihe Bibelstellen aufgeschlagen, vielleicht aufgeschrieben. Vielleicht schaut ihr euch die nochmal nach. Vielleicht hat euch das zumindest einen kleinen Einstieg gegeben in das, was ich über die Lehre von der Dreieinigkeit sagen wollte. Wir haben sie nötig. Wir brauchen sie. Denn vieles an Gott können wir nicht begreifen, wenn wir nicht sagen, Gott ist der dreieine Gott. Sonst können wir nicht sagen, Gott liebt. Allah kann nicht lieben. Das kann nur unser Gott. Denn Allah musste sich erst was schaffen, was er überhaupt lieben könnte. Unser Gott ist die Liebe, weil die Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist von Ewigkeit her da war. Darf ich beten oder gibt es irgendeine Vorschrift, wie es jetzt weitergeht? Ewiger Gott, himmlischer Vater, unser Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich danken. Du bist so groß, so herrlich, du bist weit über uns und doch bist du Mensch geworden. Und du, Herr Jesus, hast gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Du hast die Sache nicht kompliziert gemacht, sondern bist nahe gekommen. Und wir merken doch, wir können dich nicht wirklich verstehen. Wir können nicht an deiner Stelle stehen. Wir können nicht das alles erfassen, aber das müssen wir auch nicht. Wir können dich lieben, wir können dich anbeten, wir können dich ehren. Und du hast dich uns offenbart. Hab Dank dafür. Ich danke dir für deine Gegenwart als der Lebendige hier durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns liebst und trägst und uns lehrst. Und jetzt danke ich dir für die Gemeinschaft, die wir haben und auch die Gemeinschaft beim Essen, für all die guten Gaben, die du uns schenkst. Segne sie für uns, segne uns und segne die, die es uns zubereitet haben. Amen. Ich danke euch für die Geduld. Bis später.